Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Lupus – Gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich bin überwältigt. Die erste Staffel ist auf so viel Resonanz von euch gestoßen. Wir haben so viel positives Feedback bekommen und so viele Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt, dass uns eigentlich nichts anderes übrig geblieben ist, als gleich mit der zweiten Staffel weiterzumachen und die zu planen. Also Shoutout an euch. Danke, dass ihr den Podcast so fleißig gehört habt und weiterempfohlen habt. Damit ist es eigentlich auch euer Verdienst, dass es jetzt diese zweite Staffel geben wird. Und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Ich darf euch nämlich schon verraten, dass es viele spannende Episoden geben wird, einige mehr als bei der letzten Staffel sogar. Und dabei wird es um Themen gehen wie Familienplanung und Schwangerschaft, Impfen, Ernährung, psychische Belastung und auch zum Thema Arzt-Patientinnen-Beziehung wird es sogar zwei Folgen geben. Darüber freue ich mich übrigens besonders, weil ich im letzten halben Jahr auch einige Ups und Downs hatte und gerade in den Phasen, in denen es mir nicht so gut ging, hatte ich ein paar Arzttermine, die leider nicht ganz so gut gelaufen sind. Und da habe ich mich im Nachhinein irgendwie so gefragt, was war da eigentlich los? Was habe ich falsch gemacht? Was ist da schief gelaufen? Hätte ich irgendwie was anders machen sollen? Hätte ich besser kommunizieren müssen, was ich mir wünsche und was meine Erwartungen und Vorstellungen für dieses Arztgespräch sind? Naja, ich habe mich auf jeden Fall mit diesem Thema nochmal ganz neu beschäftigt und auseinandergesetzt und freue mich deswegen besonders, dass wir mit diesem Thema Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin sogar heute schon einsteigen, zumindest mit einem Aspekt davon. Was es weiterhin in unserem Podcast geben wird, wir werden wieder bei jeder Folge einen Experten oder eine Expertin dabei haben, die uns mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite stehen. Und wir haben natürlich auch wieder eure ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen dabei. Und ich freue mich da schon mega drauf zu hören, wie es euch ergangen ist und was ihr für Erfahrungen mit dem Lupus gemacht habt. Und damit starten wir dann auch schon mit unserer ersten Fühlich-Nachricht in dieser Staffel. Steffi wird uns heute sehr anschaulich und nachvollziehbar berichten, wie es ihr ergangen ist, kurz nachdem sie ihren Therapieplan bekommen hat. Und da hören wir gleich mal rein.
Hi, ich bin Steffi. Ich habe meine Diagnose bekommen von meinem Arzt und wurde dann mit meinem Rezept nach Hause geschickt. Und die Rezepte habe ich dann erstmal eine Nacht liegen lassen, weil ich das alles irgendwie verdauen musste. Und ich dachte, ach, jetzt habe ich es schon so lange auch ohne Medikamente ausgehalten. Jetzt kommt es auf einen Tag mehr oder weniger nicht an. Ja, am nächsten Tag hat mich dann mein Arzt angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich auch noch eine Nierbeteiligung habe. Aber ja, Gott sei Dank hätte ich ja jetzt schon die Medikamente und hätte damit angefangen. Da habe ich gesagt, ich habe die noch nicht aus der Apotheke geholt. Und ja, was? Ich sollte jetzt sofort in die Apotheke gehen und ich sollte mir was zu trinken mitnehmen und ich müsste sofort in der Apotheke da noch meine Medikamente nehmen, was ich da hätte, das sei kein Schnupfen und also ich müsste das jetzt sofort und zuverlässig nehmen. Dann bin ich natürlich losgedüst in die Apotheke und habe mir das alles geholt und dann saß ich hier zu Hause mit diesem Berg an Tabletten und habe die mir alle so angeguckt und habe dann erstmal einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt und erstmal geweint, weil ja, solche Menge an Medikamenten. Und ich dann halt wusste, ja, damit fange ich jetzt an und das bleibt mir halt lebenslang erhalten. Ja, habe mich dann beim ersten Mal Medikamente einnehmen auch wirklich richtig schlecht gefühlt, habe es dann aber natürlich gemacht und habe mich dann erstmal hingelegt, weil ich auch so fertig war und habe dann ein paar Stunden geschlafen. Und als ich dann aber wieder aufgewacht bin, hatte ich eine Wunderheilung durchlaufen und ich habe sofort gemerkt, dass ich viel weniger Schmerzen habe, ich mich viel besser bewegen kann. Ich konnte zum ersten Mal seit 6 Monaten meine Hand wieder schließen und richtig eine Faust machen und die wieder benutzen. Und Ja, bin dann heute doch sehr oft drum, dass ich meine Medikamente habe.
Steffi, erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und du glaubst gar nicht, wie gut ich nachvollziehen kann, wie du dich da gefühlt hast. Ich spüre das richtig in mir, weil wenn ich damals nicht im Krankenhaus gewesen wäre, dann wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen. Ich hätte erstmal so abgewartet mit den Medikamenten, weil wenn man immer so war, ich nehme so wenig Medikamente wie möglich und auf einmal hat man dann so einen Berg an Medikamenten. Ich war damals im Krankenhaus und hatte keine Wahl. Also ich musste die nehmen, aber ich war auch so durch den Wind, durch diese ganzen Nebenwirkungen, die mir ja natürlich auch gesagt wurden, dass es die gibt. Ich musste da ja unterschreiben, dass ich damit einverstanden bin und habe da auch erstmal so gedacht, die Welt bricht zusammen und ich muss jetzt sterben wegen der Nebenwirkungen der Medikamente, weil ich damals noch nicht so kapiert hatte, was ich eigentlich für eine Krankheit habe und was die für Auswirkungen haben kann. Aber ich kann das total nachvollziehen, deine Geschichte. Und vielen, vielen Dank, dass du die uns geschickt hast und dass du uns so einen Einblick in dein Leben gegeben hast und auch diesen Moment, wo du einen kleinen Nervenzusammenbruch hattest, weil du plötzlich so viele Medikamente nehmen musstest. Ich fühle dich da auf jeden Fall sehr. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was unser Experte zu deiner Geschichte sagen wird. Wir haben heute nämlich Herrn Professor Dr. Dr. Axel Hueber zu Gast. Der wird uns heute unsere Fragen beantworten zu dem Thema Adhärenz. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das heißt. Herzlich willkommen, Axel. Sehr, sehr schön, dass du hier bist und dass du uns heute unterstützt.
Danke herzlich für die Einladung. Und ich freue mich, mit dir auszutauschen und Fragen zu beantworten. Und die Geschichte, ja, die geht schon eiskalt den Rücken runter, wenn auch ich als Arzt so einen Einblick bekomme aus dem Arztzimmer raus und was dann so wirklich bei den Patientinnen und Patienten vorgeht.
Ja, also die Nachricht hat mich auch total bewegt, weil sie mir einfach so aus dem Herzen gesprochen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich als Arzt, man hört die Geschichten dann ja oft nicht so von den Patientinnen und Patienten, dass es dich da berührt. Was sagst du dazu? Ist das eigentlich so eine typische Geschichte? Ich meine, du hast jetzt gesagt, dass du solche Geschichten eigentlich nicht so hörst, aber hast du vielleicht trotzdem ein bisschen Einblick in deine Patientinnen und Patienten? Wie geht's ihnen damit, wenn sie zum ersten Mal ihre vielleicht vielen Medikamente nehmen müssen?
Also einen gewissen Einblick habe ich schon und versuche natürlich, meine Patientinnen und Patienten abzuholen. Und ich sehe meine Rolle mittlerweile, mein gelernt, jetzt bin ich lang Arzt, da war das sicherlich der Gott in Weiß, der von oben herab sagt, was los ist. Ich sehe mich jetzt eher als Teampartner. Ich möchte schon wissen, was vorgeht. Aber ein paar Schlagworte aus diesem Text waren Berg an Medikamenten oder Tabletten. Der Arzt hat angerufen. Das ist ja auch eher was Seltenes, wo man sagen muss, eigentlich toll, der kümmert sich. Dem war das wichtig, der Patientin das mitzuteilen. Aber dann ging es los. Sie müssen. Das ist kein Schnupfen. Das ist alles, was ja irgendwo dann doch eher die Ernsthaftigkeit, die den Arzt umtreibt, auf den Patienten, auf die Patientin projiziert und doch irgendwo auch Angst verursacht. Also auch mir Angst verursacht, wenn ich das höre. Und das ist, was Patientinnen schon auch mitteilen, wenn sie gerade bei der Diagnosefindung, wenn wir als Ärzte schnell behandeln wollen, dann sind wir in dieser Krux, dass wir sagen, wie viel Information geben wir, damit die Behandlung auch loslegen kann, weil wir uns ja Sorge haben um den Körper. Aber wie viel muss ich auch vielleicht zurückhalten, um nicht zu überfordern, um es setzen zu lassen? Und das ist schon ein schwieriger Weg, einfach die richtige Dosierung an Information, an Angst, an Hoffnung zu geben. Und da war jetzt hier dieser Arzt natürlich eher in der Situation, dass er mehr Angst geschürt hat als Hoffnung. Und am Ende ging es ja zum Glück gut aus.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass man da schauen muss, dass man auf keiner Seite vom Pferd fällt, dem Patienten oder der Patientin zu vermitteln, was daran hängt an der Therapie, dass sie da mitmacht, und aber auch nicht zu viel Angst zu machen, dass sie dann total einen Zusammenbruch hat, ne? Ja, und da wären wir auch schon gleich bei unserem Thema. Unser heutiges Thema ist nämlich, ich habe es vorhin nur ganz kurz erwähnt, Adhärenz oder auch Compliance. Könntest du, Axel, uns kurz erklären, was Adhärenz ist? Das ist ja kein alltäglicher Begriff, da kann jetzt wahrscheinlich oder können die wenigsten was damit anfangen.
Gerne. Also der Themenbegriff Adhärenz ist relativ neu geprägt. Früher hat man dazu Compliance gesagt. Und ich erkläre erst mal, was Compliance ist, und dann ist es eigentlich relativ klar, was Adhärenz bedeutet. Compliance war die Einstellung des Patienten, wie er Dinge macht, die vom Arzt oder von der Ärztin angeordnet wurden. Das heißt, ich als Arzt habe der Patientin, dem Patient gesagt, nimm Medikament A. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann hat er meinem, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, Befehl missachtet und hat das nicht getan. Und früher war dann die Einstellung, dass der Arzt sagt, der Patient ist eigentlich der Blöde, der nicht das tut, was ich ihm befehle oder ihm sage. Und das ist sicherlich aus der Situation heraus, dass der Arzt im weißen Kittel natürlich alles weiß und allmächtig ist und weiß, was für die Patienten gut ist. Und da gab es ein großes Umdenken, weil wir erfahren haben, dass es dann doch nicht immer so läuft und auch nicht so schwarz-weiß immer darstellbar ist. Da einfach eine Therapie oder eine Situation vielleicht aus mannigfaltigen Gründen nicht durchgeführt wird. Und aufgrund dessen wurde dieser Begriff neu geprägt als Begriff Adhärenz, adherere, glaube ich, heißt aus dem Lateinischen festhalten, an der Therapie oder an der Entscheidung festhalten oder durchführen. Und da zieht man in den Begriff nun diese Vielfältigkeit ein, dass das nicht nur vom Arzt so gewünscht ist, sondern dass es Faktoren gibt, die dieses mit beeinflussen können. Wie zum Beispiel Nichtverträglichkeit der Medikation oder Angst oder im amerikanischen System, dass sich Leute die Medikation nicht leisten können. Da kann ich als Arzt natürlich viel sagen, nimm X oder Y, aber wenn das nicht bezahlen kann, geht das nicht. Und das ist das Thema der Adhärenz, dieses Einhalten der Therapie oder das Nicht-Einhalten. Aber wir wissen, dass Faktoren dazu Einfluss haben, dass die Adhärenz potenziell nicht immer 100% ist, weil es multifaktorielle Einflüsse hat. Mhm. Verständlich?
Ja, doch, auf jeden Fall. Vielen Dank. Du hast dich mit dem Thema Adhärenz ja schon ziemlich intensiv auseinandergesetzt und es gibt ja auch schon andere Vorträge von dir zu diesem Thema online zu sehen. Warum ist Adhärenz so wichtig und warum ist es auch gerade beim Lupus ein zentrales Thema oder auch Problem?
Wichtig ist es aus ärztlicher Perspektive, dass die Therapien, wo wir denken, dass sie einen Benefit, einen Vorteil bringen für die Behandlung, ist es wichtig, dass der Patient diese einnimmt, um den Körper und die Organe zu schützen und die Erkrankung letztendlich zu kontrollieren. Das ist jetzt ein rein medizinischer Aspekt, wo wir Ärztinnen und Ärzte sagen, wir finden mit dieser Medikation, mit dieser Therapie, können wir dir helfen, lieber Patient, und damit sollte die Erkrankung stabilisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Warum ist das wichtig? Und was ist mir speziell daran wichtig? Man muss nun, weil es eben so viele Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, auch verstehen vom Patientensicht aus, warum empfiehlt mir der Arzt das überhaupt? Aber auch von Arztsicht aus, warum ist es dem Patienten vielleicht wichtig, jenes zu tun oder dieses zu tun? Oder warum gibt es gewisse Ängste, dass Medikamente vielleicht doch nicht eingenommen werden? Als bestes Beispiel, wenn ich jetzt dir, Becky, sage, hier ist ein Medikament, das ist das Medikament A, B, C, nimm das mal. Dann bist du als mündiger Mensch natürlich erstmal jemand, der wahrscheinlich hinterfragt.
Genau, warum soll ich das jetzt nehmen?
Genau, und was macht das? Was macht das auch vielleicht nicht? Oder welche Nebenwirkungen hat es? Und da geht schon der Beziehungsaufbau zwischen uns Ärzten und Patientinnen los. Wenn ich dir nicht gescheit erkläre, warum, weshalb, was sind die Risiken, warum finde ich das eine gute Idee, was weiß ich vielleicht nicht, gibt es Bedenken, die du darüber hast, hatte jemand schon mal was darüber erzählt, das ist ja auch so ein relativ wichtiges, was erzählen Freunde, das ist dir sicherlich auch so ergangen, dass viele Leute einfach einen Einfluss auf dich haben und eigentlich viel mehr als dein Arzt oder deine Ärztin.
Ja, auf jeden Fall ist das so. Besonders nach einer gewissen Zeit, wenn man dann angefangen hat, sich ein bisschen zu informieren und zu belesen und auch mit anderen Betroffenen in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel über Social Media und da dann viel Austausch stattgefunden hat, zum Beispiel über Fragen und Erfahrungen, auch zu Medikamenten, was haben die anderen damit erlebt. ganz am Anfang, bei mir zumindest, war ich erstmal noch total überfordert und habe dann einfach nur die Medikamente genommen. Da habe ich nicht viele Fragen gehabt oder Gedanken mir gemacht, weil ich auch einfach noch gar nichts gewusst habe. Aber nach einer gewissen Zeit, da fragt man schon eher nach bei einem neuen Therapievorschlag, warum denn dieses Medikament jetzt und nicht ein anderes? Man hat dann einfach schon ein bisschen was darüber gehört, über die Medikamente, und hat dann wahrscheinlich innerlich auch schon Präferenzen. Und wenn dann irgendwie ein Medikament vorgeschlagen hat, das man eigentlich nicht so gerne will oder wo man ein ungutes Gefühl dabei hat, dann wird man da auf jeden Fall kritischer nachfragen.
Und das ist eigentlich echt lustig oder interessant, weil in der heutigen Zeit ist deine Informationsbubble, nenne ich sie mal, über Social Media, was auch immer, im Freundeskreis, über die Verwandtschaft, so groß, dass du natürlich viel mehr Zugang zu Informationen hast. Das war früher, konnte ich im Dorf fragen oder konnte meine Eltern fragen und vielleicht noch Verwandte. Aber das war schon. Jetzt hat man so viel Zugang zu Informationen und kann sich natürlich auch diesbezüglich informieren. Bei mir in der Praxis ist es immer so, wenn Patienten fragen, ist es okay, wenn ich das google, dann sage ich, bitte mach das. Aber spiegel die Information mir wieder. Lass dich nicht verängstigen, weil es gibt auch viel Missinformation. Und ich glaube, da ist das Wichtige, diese Informationsbubble ist das eine. Das Medium, wo ich mich informiere, ist das andere, dass ich weiß, es gibt Kanäle und Informationskanäle, die mir vernünftige Medien bringen, Informationen bringen. Und ich fordere immer, oder fordern, es hört sich jetzt auch wieder so befehlsmäßig an, oder ich biete immer an, informiert euch, aber spiegelt das bei mir wieder. Erzählt mir, was ihr gehört habt. Erzählt mir eure Ängste, erzählt mir eure Sorgen. Und dann kann ich beraten, warum halte ich eine Brennnessel-Infusionstherapie mit Schneckenextrakt vielleicht nicht für sinnvoll, ja, um es mal komplett zu überspitzen. Und das kann ich dann erzählen und da kann ich wieder beratschlagen oder sagen, okay, ich gehe den Weg mit und ich weiß es. Das ist der Riesenvorteil, wenn jemand den Brennnesseltee mit Schneckenextrakt, den es übrigens nicht gibt, das unbedingt machen will, dann weiß ich aber, wenn er vielleicht Nebenwirkungen hat, dass es daher kommt.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da ein offenes Verhältnis hat. Und ich finde das auch sehr schön, dass du das deinen Patientinnen und Patienten auch sagst, ihr dürft euch gerne informieren und ihr dürft euch auch Sachen ausprobieren, die ich euch vielleicht jetzt nicht auf meine Therapieliste schreibe, aber bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr es macht. Also das finde ich sehr schön. Das finde ich eine sehr, sehr coole Einstellung. Ja, wir sind gerade schon ein bisschen auf das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Ärztin und Patientinnen gekommen. Was denkst du denn noch, was abgesehen von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, was wichtige Grundbausteine für so ein Vertrauensverhältnis ist und damit natürlich auch ein wichtiger Grundbaustein für das Thema Adhärenz?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Vertrauen ist immer was Zwischenmenschliches, was funktionieren muss und wo man sich auch wohlfühlen muss. Die Problematik ist, dass wir natürlich wenige Rheumatologinnen und Rheumatologen haben. Oft kann man sich nicht aussuchen. Das ist dann oft schade. Mhm. Wir wissen auf der anderen Seite, dass die Beziehung zu einer Ärztin, zu einem Arzt wie eine Ehe ist und dieses Vertrauen sehr, sehr sensibel ist. Und man möchte nicht, wie in der Ehe, man möchte nicht fremdgehen. Man möchte Informationen potenziell nicht vorenthalten. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass man letztendlich, wenn der Arzt ein Medikament verschreibt und du es nicht nehmen würdest, ist es natürlich auch nicht gut. Und wenn du jedes Mal sagst, na klar, nehme ich das, dann wird es für dich ja selbst persönlich nicht gut weitergehen. Oder mit deinem persönlichen Gefühl, weil du lügst den Arzt potenziell an. B, kann es krankheitstechnisch natürlich nicht unbedingt gut weitergehen. Also da finde ich immer Ehrlichkeit, wie so blöd heißt, wert am längsten, weil man dann einfach miteinander gut arbeiten kann. Wer ein guter Vertrauenspartner ist, sind oft die Arzthelferinnen. Gibt es gute Untersuchungen, dass die Arzthelferinnen viel mehr erfahren. Das weiß ich als Mensch auch. Wenn ich zum Arzt gehe, bin ich selbst auch nervös. Und wenn ich dann draußen bin aus dem Zimmer, bei meinem Gesundheitscheck oder sonst was, fallen mir lauter Sachen ein. Dann sagt es den Arzthelferinnen. Die haben ein offenes Ohr. Die können nochmal nachhaken. Die haben den kurzen Draht zum Arzt. Den kann man auch die Ängste nennen. Manchmal kommen die Arzthelferinnen zu mir und sagen, hey, ist dir bewusst, Axel, dass die das gar nicht so gut verträgt? Und ich so, okay, das hat die mir gar nicht gesagt. Das ist schon Information, die man vielleicht an anderer Stelle nochmal kommunizieren kann.
Ja, das stimmt. wenn da dann ein guter Austausch zwischen Arzthelferinnen und Arzt, Ärztin stattfindet, dann ist das auf jeden Fall hilfreich und sehr gut. Kommen wir mal zu den Lupus-Betroffenen an sich, also ganz konkret. Hast du das Gefühl, dass Lupus-Patientinnen und Patienten eher konsequente Mitarbeiter in Sachen Therapie sind oder sind wir eher schwer zu motivieren? Was ist deine Erfahrung?
Meine Patientinnen sind alle super. So habe ich das zumindest das Gefühl. Und man weiß aber, dass es bei Lupus-Patientinnen gibt es ganz, ganz witzige Untersuchungen zu der Adhärenz. Ist eine ein bisschen ältere Studie, da ging es um SMS und Text Reminder, also eine SMS zum Termin. Da wurde untersucht, wie gut die Patienten sind oft nicht gekommen zu ihrem Termin. Wie gut können wir die motivieren, indem wir denen einen SMS schicken? Und parallel wurde denen auch eine SMS geschickt, bitte nehmt euer Hydroxychloroquin, das Quinsylhydroxychloroquin, kennt man, das Malariamittel. Und was ganz spannend war in der Studie, dass dieser Reminder, dieser SMS-Reminder, hat die Terminadhärenz deutlich verbessert. Die sind alle viel besser zum Termin gekommen. Das kennen wir auch beim Friseur oder sonst was. Die SMS, komm doch bitte, morgen ist dein Termin. Das hat funktioniert. Aber zum Medikament hat es nicht funktioniert. Weil es einfach so ein bisschen multifaktoriell sich darstellt. Das ist ähnlich wie die 16-Jährige, die das Kontrazeptivum nimmt, die Pille. Die weiß ja prinzipiell, wenn ich die Pille nicht nehme, dann werde ich schwanger. Ja, das ist, die weiß ganz genau Nutzen, Risiko, ob ich diese Pille nehme oder nicht. Wenn sie die aktiv weglässt, wird sie schwanger. Das weiß sie auch. Das entscheidet sie dann aber aktiv. Da ist oft bei der 16-Jährigen, sage ich mal in Anführungszeichen, ein Organisationsproblem. Die braucht einen Kalender, einen Reminder. Nimm deine Pille. Dann macht die das auch. Wenn ich aber an die Medikation nicht glaube oder Angst davor habe oder sie nicht vertrage oder sie nicht will, dann kannst du beballert werden mit Reminder und Kalendern, so oft du willst. Du wirst die Medikation nicht nehmen. Und da wissen wir, glaube ich, ganz gut, dass die Patientinnen und dann auch beim Lupus speziell bei jedem Medikament für sich selbst eine Entscheidung treffen. Das tut mir gut, das nehme ich. Der Magenschutz, der hilft mir. Das Medikament, da habe ich ein bisschen Angst vor, da ist mir letztens schlecht geworden, das lasse ich mal weg. Also es ist auch nicht so schwarz-weiß, ich nehme meine Medikamente alle nicht und oder ich nehme sie alle, sondern das ist, glaube ich, auf einer Einzelbasis durch mehrere Faktoren dann einfach getrieben. Und prinzipiell ist es so, ich glaube, Lupus-Patientinnen brauchen einfach nochmal eine besondere Aufklärung, weil es besondere Medikamente sind und besondere Patienten mit einer seltenen Erkrankung. Ich glaube, das zusammentreffend macht es einfach speziell. Das ist halt, wie er schon gesagt hat, leider nicht nur ein Schnupfen.
Kann man dann sagen, dass vielleicht Betroffene, die keine wirklichen sichtbaren oder spürbaren Symptome haben, sich schwerer tun, ihre Therapie zu nehmen, ihre Medikamente zu nehmen, als Leute, die jetzt wirklich betroffen sind, also die vielleicht stark leiden unter Gelenkschmerzen oder anderen Symptomen?
Ja und nein. Ich glaube, auch hier ist es einfach unterschiedliche, wenn ich natürlich die Patientin im Einspieler hat ja auch gesagt, ihr ging es dann besser, aber sie hatte ja trotzdem Angst. Ich glaube, egal wie schlecht es dir geht, überlegst du dir gut, mache ich dieses oder jenes. Wenn du natürlich überhaupt nichts mehr spürst und es dir eigentlich gut geht, dann ist es diese Präventionsmaßnahme und das ist ja vor allem dann mit Erhaltungstherapien so beim Lupus. Da braucht es ein gutes Verständnis und, sage ich mal, eine Einsicht, warum das jetzt sinnvoll ist und wichtig ist, aber vielleicht auch ein Plan, wo geht die Reise hin? Wann kann ich absetzen? Kann ich überhaupt absetzen? Riskiert man das? Wenn ja, nimmst du mich an die Hand, lieber Arzt, weil ich möchte jetzt nicht mehr oder so. Und ich glaube, da macht's auch Sinn, dann mit dem Arzt drüber zu sprechen, wenn da Bedenken sind. Aber da darf ich Becky dir nur ganz kurz, ich persönlich als Arzt, der ja hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, als Beispiel, ich habe eine Erkältung gehabt und habe mir selbst ein Antibiotikum verschrieben. Sollte ich 5 Tage nehmen. Am 3. Tag ging es mir gut, bin in die Arbeit gegangen. In der Früh bin ich in der Arbeit und merke, ich habe mein Antibiotikum zu Hause vergessen. Oh, das habe ich dann auch nicht genommen. Und am vierten, am fünften Tag auch nicht. Also ich selbst war zu meiner eigenen Therapie, die ich sinnvoll fand, nicht adhärent. Das passiert halt. Da sind wir irgendwie alle nur Menschen, machen alle Fehler, machen alle Dinge, die dann irgendwie unser Leben vielleicht mal nicht reinpassen.
Ja, und du kamst dann nicht auf die Idee, dir einen Wecker morgens zu stellen, dass du dran denkst, dein Antibiotikum zu nehmen?
Ja, hätte ich machen sollen, ja. Da war ich halt nicht so schlau.
Okay, ja, vielleicht hier meine Idee und mein Appell an alle, die irgendwelche Medikamente nehmen müssen. Wenn man merkt, dass man sie öfter vergisst, ist es manchmal ganz sinnvoll, sich einen Wecker zu stellen. Das hat mir zumindest immer viel geholfen. Wollen wir noch mal ein bisschen zusammenfassen oder magst du noch mal kurz erzählen, wie wir denn die Adhärenz erhöhen können? Also sowohl von ärztlicher Seite als auch von Patientinnen und Patientenseite.
Gerne. Ich denke, wir haben zwei Aspekte. Das eine, was du gerade gesagt hast, ist dieser organisatorische Aspekt. Also wenn man weiß, man ist ein Schluderer und bekommt es nicht richtig auf die Reihe, dann braucht man irgendwelche Tools, irgendwelche Kalender, irgendwelche Reminder, einen Wecker, irgendwas, was einen erinnert, um die Sachen dann einzunehmen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch coole Apps und sonstiges, was man da einsetzen kann. Mhm. Der zweite Aspekt ist eher dieser, sage ich mal, emotionale Aspekt. Da geht es um Glaube an die Medizin, Glaube an den Arzt, Glaube an sich selbst, an die eigene Bubble. Ich denke, wenn man irgendwas richtig blöd findet, dann wird man irgendeine Medikation blöd findet und davon überzeugt ist, die taugt nicht für mich, dann wird man das auch nicht ändern können. Wenn man sagt, ich bin da wackelig und ich weiß es nicht genau, dann glaube ich, macht es wirklich Sinn, sich Informationen zu holen, warum es wichtig ist, dieses beim Arzt des Vertrauens, im Zweifelsfall auch beim Hausarzt, da hat man manchmal auch ein anderes Vertrauen. Und dann über vielleicht Kanäle wie die Lupusvereinigung, der Schmetterling, den es ja gibt, die machen ja tolle Sachen. Einfach um auch mit Gleichgesinnten drüber zu sprechen, um auch vernünftige Informationen zu bekommen. Weil manche Sachen sind Quatsch. Und manche Sachen sind einfach richtig. Und das zu filtern, macht einfach Sinn mit Hilfe. Und ich glaube, dann kann man diese andere Säule der Information nochmal vielleicht verstärken. Und wenn es Probleme gibt mit Medikation, mit Nebenwirkungen, dann muss man mit dem Arzt reden, mit der Ärztin, um einfach zu sagen, ich vertrage das nicht. Ist zwar eine gute Idee, aber mir ist jeden Tag übel oder dieses und jenes passiert mit mir. Das ertrage ich nicht. Gibt es denn nicht Alternativen? Und dann muss man eruieren, gibt es denn Alternativen oder was ist denn die beste Therapie der Wahl? Und da sind, glaube ich, spreche ich jetzt mal wie anderen pauschal, die Ärztinnen und Ärzte natürlich schon offen und möchten natürlich erstmal das Beste für unsere Patientinnen und Patienten. Weil ich habe auch noch 20 Jahre zu arbeiten und das muss eine Beziehung sein, die mir auch Spaß macht, wo man einfach eine gute Zeit hat, auch in der Ambulanz.
Ja, das waren auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte. Also ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns trauen, wirklich anzusprechen, wenn wir irgendwelche Nebenwirkungen haben oder wenn wir Symptome haben und selber nicht wissen, woher sie kommen. Genau, und dann ist es noch schön, wenn man dann auch das Gefühl hat, dass der Arzt da wirklich dann drauf eingeht und auch mit einem anfängt nachzudenken und zu überlegen, woher denn diese Symptome kommen können. Das stärkt natürlich das Vertrauensverhältnis auch noch. Was mir gerade noch einfällt als Informationsquelle, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, ich finde die Seite lupuscheck.de, da gibt es auch sehr, sehr viele gute Infos zu allen möglichen Bereichen zum Thema Lupus, wo man sich wirklich sehr gut belesen kann. Die ist auch noch sehr empfehlenswert. Und dann gibt es natürlich auch bei Social Media Gruppen, wo man dazu stoßen kann, wo irgendwie Lupus-Betroffene sich in einer WhatsApp-Gruppe oder so formieren und man da einfach Teil werden kann und dann mal nachfragen kann, wenn man irgendwelche Fragen hat. Hast du irgendwelche Strategien, um Lupus-Patientinnen und Patienten zu motivieren, wenn du das Gefühl hast, oh, die haben nicht so Bock, ihre Therapie einzuhalten oder ihre Medikamente zu nehmen? Hast du da so eine kleine geheime Strategie?
Und wenn sie keinen Bock haben? Nicht wirklich. Also eine Strategie, ich persönlich habe, mir ist einfach Vertrauen total wichtig, dass ich einfach ein gutes, offenes Miteinander habe. Und wenn Patientinnen keinen Bock haben, dann akzeptiere ich das. Weil da kann ich ja machen, was ich will. Wenn die Patientinnen keine Lust haben, das durchzuführen, dann ist es so. Wenn ich Patientinnen habe, die es vielleicht organisatorisch nicht hinbekommen? Kann ich manche Dinge vielleicht auf eine Infusion umstellen, um die Patienten an mich anzubinden? Mhm. Das ist immer ganz hilfreich, weil dann haben sie einen fixen Termin und müssen sich um manche Sachen zum Beispiel nicht kümmern. Aber ich denke, die Offenheit, die Transparenz, den Austausch, meine Sorgen auch mitzuteilen, dass ich natürlich möchte, dass es den Patientinnen gut geht, dass mir etwas an euch liegt, ist, glaube ich, das A und O. Und ob das dann hilft, das kann ich am Ende des Tages nicht beurteilen, weil wir es nicht wirklich messen. Aber ich hoffe, dass durch das Ernstnehmen, durch das Vertrauen, ich zumindest weiß, dass Medikation eingefordert wird, eingenommen wird und im Zweifelsfall mir gesagt wird, es funktioniert nicht. Ich glaub, das ist für mich das A und O und alles andere kann man schwer steuern.
Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr schön von dir, so zu hören, dass dir das so wichtig ist. Und ja, so wie du redest, denke ich doch, dass es in deinem Alltag, in deinem Arztalltag auch wirklich so ist. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar eine Faktencheck-Frage, die stellen wir immer als letztes. Uns würde interessieren, ob es stimmt, dass viele Lupus-Patienten und Patientinnen auch durch diese 5 Phasen der Trauer durchgehen.
Das ist an sich eine sehr, sehr gute Frage. Da, wenn man es vergleicht, die 5 Phasen der Trauer, die ja bei, wenn man einen Angehörigen verliert oder aber vor allem bei Krebsdiagnosen, gibt es ja diese Phasen, die oft mal mit dem Verdrängen einhergehen, und dann gibt es so eine Aggression gegen das Umfeld, manchmal gegen sich selbst, aber vor allem gegen das Umfeld. Da bekomme ich Anteile sicherlich mit. Dadurch, dass die Patientinnen und Patienten bei mir natürlich nicht die ganze Zeit auf meinem Schoß sitzen, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern oft ambulant gesehen werden, haben wir nicht so viel Einblick. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze stattfindet. Das haben wir jetzt ja auch bei der Dame im Call gehört, dann auch mit dieser Angst, und dann am Ende, sie nimmt es doch ein und dann akzeptiert sie das, weil es ihr hilft. Würde ich sagen, ja. Also die 5 Phasen sind sicherlich in Anteilen da. Ich spiele mal den Ball zurück, Becky. Was sagst du drüber?
Ich habe auf jeden Fall auch diesen Trauerprozess durchgemacht, wobei die Phasen ja immer sehr individuell sind und nicht sich wirklich nach diesem Schema F richten, sondern irgendwie auch wild durcheinander kommen. So war es zumindest bei mir.
Ich glaube, wir müssen für die Zuhörer nochmal kurz definieren, was die 5 Phasen der Trauer sind überhaupt.
Mhm. Ja, gerne.
Also die erste Phase ist dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dieses Verdrängen. Es kann doch nicht sein, dass es mich trifft. Dann kommt die zweite Phase, ist so die Aggression, was ich genannt habe, dass man da wirklich sauer ist auf alles und die Welt. Also da haben Leute schon auch gesagt, waren sauer, weil der Mülleimer falsch vorm Zimmer stand. Dann ist die dritte Phase des Verhandelns. Die vierte Phase ist dann eine Depression, also ein in sich kehren, warum hat mich das getroffen, eine Traurigkeit, und dann kommt die 5. Phase der Akzeptanz. Genau, und wie du schon gesagt hast, kann das sich unterschiedlich ausprägen und unterschiedlich auch ablaufen. Jetzt gebe ich den Ball wieder zurück, erzähl, wie war es nochmal bei dir?
Also wenn ich das im Kopf mal so ein bisschen durchgehe, wie es bei mir war, am Anfang, während den Untersuchungen, um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, da habe ich tatsächlich diese Krankheit so ein bisschen verdrängt. Also da habe ich mir eingeredet, nee, ich habe diese schlimme Erkrankung auf keinen Fall, weil so schlecht geht es mir ja gar nicht. Dann, als dann die Diagnose tatsächlich feststand, bin ich dann schon eher in so eine Depression gerutscht, beziehungsweise in eine große Angst. Also ich hatte da oft wirklich große Angst davor, dass ich bald sterben muss oder jetzt sterben muss. Und das hat sich aber immer so abgewechselt. In einem Moment habe ich gedacht, ich muss jetzt gleich sterben, allerdings eher vor Angst vor den Nebenwirkungen von den Medikamenten. Und im nächsten Moment war dann aber irgendwie wieder so eine Erleichterung da. Da habe ich gedacht, jetzt weiß man ja endlich, woher alles kommt, und in wenigen Wochen wird es mir dann wieder gut gehen und es kann alles so weitergehen, wie es früher war. Also das war so ein bisschen so eine Mischung aus Depression, aber auch Erleichterung, dass jetzt klar ist, was los ist und wie mir geholfen werden kann. Ja, und dann war ich zwischenzeitlich sicherlich auch irgendwann wütend, habe irgendwie mich gefragt, warum muss das jetzt mir ausgerechnet passieren, und war dann irgendwie so ein bisschen sauer auf Gott und die Welt. Und wenn ich so nachdenke, dann gab es sicherlich auch so Phasen, in denen ich irgendwie so ein bisschen versucht habe, innerlich zu verhandeln, so Verhandlungen zu führen irgendwie, ja, mit Gott und so gedacht habe, wenn ich das und das mache, dann wird vielleicht alles wieder gut und dann kann doch alles wieder, ja, kann ich vielleicht wieder singen oder was auch immer. Also da habe ich schon irgendwie innerlich so Verhandlungen geführt. Aber mit der Zeit, es gibt natürlich sehr viele Auf und Abs, aber mit der Zeit wird man dann tatsächlich irgendwann so ein bisschen ruhiger und findet auch Wege und Möglichkeiten, sich mit diesen neuen Umständen auch zu arrangieren. Also man akzeptiert dann einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil es hilft ja auch nichts, die ganze Zeit dagegen anzukämpfen. Das kostet ja auch Kraft. Und man merkt dann irgendwie auch, dass man durch die ganze Situation auch schon einiges gelernt hat. Also ich muss sagen, dass ich doch bemerkt habe, dass ich viel dankbarer geworden bin, obwohl ich nie eine undankbare Person war, aber irgendwie auch für Kleinigkeiten dankbar zu sein, wenn man die Kraft hat, aufzustehen, was zu putzen oder so und nicht einfach so K.O. ist, dass man einfach gar nichts zustande bekommt. Also diese Dankbarkeit, das ist wirklich was sehr Kostbares. Man hat seine Grenzen kennengelernt, auch körperlich oder auch die Grenzen zu respektieren. Und ich bin auch auf jeden Fall sehr viel gnädiger mit mir selbst und mit anderen geworden durch diese ganzen Umstände. Ja, und manchmal ist es dann allerdings so, wenn vielleicht neue Symptome dazukommen oder wenn es einem wieder schlechter geht, hat man manchmal so das Gefühl, dass ein neuer Prozess startet, dass man irgendwie neu in irgendwelche Trauerphasen reinkommt. Das ist bei mir zum Beispiel so mit meiner Stimme, da bin ich, glaube ich, eher noch in diesem Akzeptanzprozess. Für mich ist es schon noch sehr schwer zu akzeptieren, dass ich gerade einfach nicht singen kann, so wie ich das gerne will. Möchte aber auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass es vielleicht doch irgendwann mal wieder wird. Das ist so ein Traum, aber ich denke, mittlerweile komme ich ein bisschen besser noch damit klar als vielleicht vor 1,5 Jahren, wo ich echt noch versucht habe zu kämpfen irgendwie, dass es endlich wieder wird. Also ja, meines Erachtens auf jeden Fall geht man diese Trauerphasen durch und kommt da auch immer mal wieder in die eine oder andere Phase rein.
Genau, und die unterschiedlichen Phasen haben natürlich auch einen Einfluss, wie du über dich denkst, über die Erkrankung denkst, über die Medikation denkst, und dann hat das wiederum Einfluss auf die Adhärenz. Das ist sicherlich in sich greifend auch.
Ja, das kann durchaus der Fall sein, dass die verschiedenen Trauerphasen auch beeinflussen, wie ich meine Medikamente nehme oder auch nicht nehme. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ich muss nämlich zugeben, dass ich eher so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Also ich nehme dann lieber meine Medikamente, damit ich irgendwie keinen Streit mit meinen Ärztinnen oder Ärzten haben muss. Deswegen hat es da keinen großen Einfluss drauf gehabt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei anderen Menschen, die da ein bisschen anders gestrickt sind, der Fall sein kann, ja. Ja. Wie es aussieht, kommen wir tatsächlich jetzt langsam zum Ende. Und ich freue mich total, dass du da warst, dass du dieses Interview mit uns geführt hast. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele Einblicke in dein Leben, in deinen Alltag als Arzt gegeben hast und uns so viele wichtige Infos gegeben hast. War wirklich sehr schön, sehr aufschlussreich. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, hat mir auch Spaß gemacht.
Wir kommen jetzt zu unserem Lupus-Lifehack von heute, und der dreht sich um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich um Stressabbau und Abschalten. Wahrscheinlich habt ihr ja auch schon alle gehört, dass Stress auch Schübe auslösen kann. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie können wir den Stress reduzieren? Wie kann jeder von uns irgendwie Stress abbauen? Und da haben wir mal ein bisschen nachgedacht und hatten eine sehr schöne naturverbundene Idee. Habt ihr schon mal was von Waldbaden gehört? Waldbaden kommt ursprünglich aus Japan und beschreibt das bewusste Erleben der beruhigenden Atmosphäre im Wald. Im Wald ist es ja immer sehr beruhigend und sehr angenehm. Und seit einiger Zeit wird es aber auch in den USA und in Europa immer beliebter. Und falls du dich jetzt fragst, wozu das gut sein soll, Waldbaden bewirkt tatsächlich Entspannung. Es hilft dabei, Stress abzubauen und zur Ruhe zu kommen. Also genau das, was wir wollen. Bewegung und frische Luft sind grundsätzlich gut für das Immunsystem, für den Blutdruck, die Atemwege und für die Muskeln und auch für die Gelenke. Also wir sehen, Waldbaden ist ein absolutes Allround-Talent. Falls du dich fragst, wie das Ganze funktioniert, man kann einen entsprechenden Kurs belegen oder man kann es auch einfach selbst machen. Dann muss man nicht erst noch Geld ausgeben. Man sollte dabei nur ein bisschen was beachten. Und zwar ist es ganz wichtig, dass wir den Wald ganz bewusst wahrnehmen. Also alle Geräusche, Gerüche, Farben und so weiter, alles, was man so wahrnehmen kann. Alle unsere Sinne sozusagen sollten dabei sein. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man dabei keine Musik hört oder sich auch nicht mit jemandem unterhält. Außerdem bitte keine Hektik und keinen Termindruck haben, sondern wirklich langsam durch den Wald gehen, um Zeit zum Wahrnehmen zu haben. Und laut Studien sind so circa 20 bis 30 Minuten täglich gut und zeigen dann auch schon wirklich Erfolge. Täglich ist natürlich schon ein hohes Ziel, aber man kann es auch einfach mal anfangen und schauen, wie es einem gefällt, ob es einem gut tut und kann sich dann ja auch steigern, wenn man merkt, dass es wirklich schön ist. Dabei wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir nicht vergessen, ausreichend Wasser mitzunehmen, damit wir zwischendrin was trinken können. Und manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man ein Smartphone dabei hat, sich allerdings nicht ablenken lassen und mit Datteln anfangen, sondern nur im Notfall, falls man sich irgendwie nicht mehr auskennt und das Gefühl hat, dass man sich langsam verlaufen hat, dass man mit Google Maps wieder zurückfindet. Ansonsten wünsche ich euch da viel Spaß beim Ausprobieren und schreibt gerne mal, ob es euch Spaß gemacht hat. Ja, dann sind wir auch schon beim Ende angekommen und fassen nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Adhärenz ist tatsächlich die Grundvoraussetzung für eine langfristige und optimale Therapie. Die krassesten News für mich heute waren irgendwie so ein bisschen, dass je besser unser Verhältnis zu unseren Ärzten oder unseren Ärztinnen ist, desto besser ist auch die Adhärenz. Deswegen hoffe ich und wünsche uns allen, dass wir wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis zu unseren Ärztinnen und Ärzten aufbauen können, damit auch wirklich unsere Therapie-Erfolgschancen steigen können. Und dann gibt es natürlich noch den ganz großen Appell an uns Betroffene. Wir sollten wirklich Therapiekonzepte nicht eigenmächtig abwandeln oder am Ende noch abbrechen, ohne vorher mit unseren Ärztinnen und Ärzten Rücksprache gehalten zu haben. Und falls wir irgendwelche Nebenwirkungen haben, falls wir neue Symptome, neue Probleme haben oder irgendwie ja, Probleme mit der Therapie haben, dann ist es einfach wichtig, dass wir umgehend und offen mit unserem Arzt oder unserer Ärztin sprechen und nur dann kann der Arzt und die Ärztin ja auch wahrnehmen, dass es uns nicht gut damit geht und kann eventuell auch darauf eingehen und die Therapie umstellen oder anpassen. Wir sind nämlich zusammen mit unseren Ärztinnen und Ärzten ein Team, das zusammen gegen den Lupus kämpft. Und die konsequente Therapie ist dann eben das entscheidende Mittel, um diesen Kampf gemeinsam gut zu gewinnen. Und damit möchte ich mich dann auch für heute verabschieden. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr dabei wart. Falls ihr eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zu eurem Lupus teilen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt den Podcast Lupus gemeinsam stark auch gerne abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch immer sehr. Falls ihr ein bisschen mehr über mich wissen wollt, könnt ihr gerne mal auf lupusstimme.de vorbeischauen oder schaut auf meinem Instagram-Kanal lupusstimme vorbei. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.